Es ist Ostermäntig 1923. Das Wetter ist warm und am Halwilersee steht das Wasser so tief wie schon lange nicht mehr. Diese Gelegenheit nutzt der Arnold Hauri, Posthalter von Seengen, um auf einer Halbinsel am Nordende vom See Bohrungen zu machen. Er beobachtet dabei, wie sich die Bodenbeschaffenheit vom See weg von torfig zu schlammig und steinig verändert. Und das ist genug interessant, dass er am folgenden Freitag wiederkommt. Das mal mit einem Helfer und mit Werkzeug zum Löchergraben. Er findet auf einer Tiefe von 1,5 Meter einen grossen Stein und ein paar Holzkohlenstückchen. Die Arbeit ist anstrengend, das Wetter ist immer noch warm und er schwitzt sicher in seinem gestärkten Hemd und in seinem Strohhut. Schlussendlich ist er kurz vor dem Aufgeben. Und da kommt plötzlich das vor, wo er die ganze Zeit gesucht hat. Nämlich ein Beweis dafür, dass da vor Tausenden von Jahren Menschen gelebt haben. In einem kleinen Sondierloch findet es einen grossen Knochen und verzierte Topfscherben. Für Steine und sogar Holzkohle und Tierknochen könnte es eine natürliche Erklärung geben, warum die da sind. Aber eine von Menschenhand gemachte Scherbe aus Keramik, das weist ohne Zweifel auf die Anwesenheit von Menschen hin. Es ist ein ganz besonderer Moment für den 52-jährigen Posthalter Hauri. Er schreibt später in seinem Tagebuch dazu, die Freude war übergross. Er und sein Helfer graben weiter auf eine Tiefe von 1,80 Meter und finden noch viel mehr Keramikscherben. Und dann geht's los. Am nächsten Tag, am Samstag, versammelt sich der Vorstand von der Historischen Vereinigung Seengen, wo der Posthalter Hauri als Kassier auch dazugehört. Sie schauen die Funde an, die auf dieser Halbinsel vorgekommen sind und bewilligen nach kurzem Besprechen Kredit, zum Werkzeug für weitere Sondierungen zu zahlen. Am Sonntag kommt wichtiger Besuch auf die Halbinsel, zwei angesehene Archäologen. Der Sekretär von der Schweizer Gesellschaft für Urgeschichte, der Professor Eugen Tatarinov, und der Vizedirektor vom Landesmuseum, der Dr. David Violier. Ein Mitglied von der Historischen Vereinigung Seengen bemerkt später in seinem Notizbuch:
Sie halten hier das Vorhandensein einer Pfahlbaute für sicher, glauben aber, dass eine richtige Ausgrabung wegen des Wassers sehr kostspielig sein würde. Sie ermuntern uns, weitere Sondierungen zu machen.
Ein paar Tage später berichtet sogar die Neue Zürcher Zeitung von der Entdeckung von diesen Keramikscherben auf der Halbinsel Risi. Warum eigentlich? Warum hat der Posthalter Hauri auf dieser Halbinsel nach menschlichen Spuren gesucht? Warum sind sich die zwei Archäologen sicher gewesen, dass es da eine Pfahlbaute gibt? Und ganz eine grundsätzliche Frage, was ist überhaupt eine Pfahlbaute? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir mal ganz an Anfang zurück. Mein Name ist Kylie Röger, ich bin Archäologin und das ist Risi, ein Podcast über die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten. Eigentlich hat alles im Jahr 1854 angefangen. Der Winter Anfangsjahr war extrem kalt und trocken und die Wasserspiegel an den Seen sind darum sehr tief gestanden. Wegen dem Tiefstand sind in Obermeilen am Zürichsee Holzpfähle auf dem Seegrund entdeckt worden. Und zwischen diesen Pfählen sind ganz viele merkwürdige Sachen gelegen, Objekte aus Stein, Holz, Knochen und Geweih. Die Pfähle und die anderen Funde sind schnell mit prähistorischen Siedlungen in Verbindung gebracht worden. Und sie haben die antiquarische Forschung von dieser Zeit revolutioniert. Die Entdeckung und die Entdeckung von ähnlichen Fundstellen an vielen anderen Schweizer Seen ist darum so revolutionär gewesen, weil sie einen Einblick erlaubt hat in eine bisher verlorene Welt. Im Gegensatz zu anderen Kulturen, die gleichzeitig existiert haben, wie das alte Ägypten oder das Assyrische Reich im heutigen Irak, haben die Menschen in unserem Teil der Welt noch keine Schrift gekannt. Und haben darum auch keine Schriftquellen hinterlassen, die uns hätten von ihrem Alltag erzählen können. Darum haben sich die Antiquar, also sozusagen frühe Archäologen, lange auf Gräber fokussieren müssen, weil sonst nichts erhalten war. Sie haben also das Reich der Toten erforscht. Aber die Entdeckung der Pfahlbauten an den Schweizer Seen hat den Forschenden endlich auch Zugang zum alltäglichen Leben der Menschen von früher erlaubt. Der Gründer der Gesellschaft für vaterländische Altertümer, der Ferdinand Keller, hat die Theorie aufgestellt, dass die Pfähle im See Plattformen getragen haben, wo Menschen in der Zeit vor den Römern ihre Häuser drauf gebaut haben. Die Theorie hat sich so auch lange halten. Die Entdeckung ist auch zu einem bedeutenden Zeitpunkt gekommen. Die ersten Pfahlbauten sind nur wenige Jahre nach der Gründung vom Bundesstaat entdeckt worden und ihre Bewohner, die sogenannten Pfahlbauer, sind als gemeinsame Vorfahren angenommen worden von einer Bevölkerung, die weder sprachlich, konfessionell noch kulturell einheitlich war. Die Idee von Ferdinand Keller, dass die Pfahlbaudörfer auf Plattformen im See gestanden sind, eigenständig und unabhängig von der Aussenwelt, ist als Sinnbild für die Schweiz übernommen worden. Bald ist ein regelrechtes Pfahlbaufieber ausgebrochen. Jahrelang ist an vielen Schweizer Seen nach Antiquitäten gefischt worden und viele Funde sind dabei in private Sammlungen im In- und Ausland verschwunden. Um die Funde zu schützen und aufzubewahren, ist schliesslich das Schweizer Nationalmuseum gegründet worden. Und im Zug von diesen Entdeckungen hat man auch am Ufer vom Halwilersee nach Pfahlbauten gesucht. Also zurück zum Posthalter Hauri. Auch er war an diesem Prozess beteiligt, allerdings nicht als Fundjäger, sondern als Forscher. Er war am Halwilersee immer wieder tätig, unter anderem auch schon im Jahr 1911. In diesem Jahr war der Sommer sehr trocken und er hat bei einer neu entdeckten Fundstelle bei Meisterschwanden, genannt Erlenhölzli, auch geforscht. In den folgenden Jahren hat er sich für den Schutz dieser Fundstelle eingesetzt, damit keine Fundjäger sie ausbeuten konnten. Seine Bemühungen haben es dann auch möglich gemacht, dass einige Jahre später noch etwas zu entdecken war, wo ein junger Bezirksschullehrer mit ein paar seiner Schüler die Fundstelle Erlenhölzli erforschte. Schon im Jahr 1923 haben Fachleute vermutet, dass auf der Halbinsel Risi eine Pfahlbaute sein könnte, weil bei anderen Schweizer Seen an ähnlichen Lagen schon Siedlungen gefunden worden sind. Wo der Posthalter Hauri dann tatsächlich etwas entdeckt hat auf dieser Halbinsel, ist der junge Bezirksschullehrer auch wieder schauen. Er war neben den Lehrern auch ein Mitbegründer der Historischen Vereinigung Seengen. Er hat Reinhold Bosch geheissen und er hat die Leitung der Grabung übernommen, die im April 1923 angefangen hat. Ich bin im Archiv der Kantonsarchäologie Aargau.
Ich habe vergessen, wie kalt es ist.
Es ist 17 Grad.
Die Eva Oliveira befasst sich mit der Digitalisierung des Archivs und zeigt mir hier etwas, das uns einen Blick hinter die Kulissen dieser Grabung erlaubt. Ein Teil des Nachlasses von Reinhold Bosch.
Also ein Grund, warum ein grosser Teil von seinem Nachlass bei uns ist wirklich, dass der Nachlass halt Notizen enthält zu den Fundstellen, die wir müssen betreuen. Und für das ist es extrem wichtig, dass wir halt seine Beobachtungen können nachverfolgen und erarbeiten, also dann auch weiterverarbeiten zu neuen Erkenntnissen über die Orte und die Hinterlassenschaften.
Und das machen wir immer noch. Also mit dem
nach wie vor, also vor allem der vordere Bereich da vorne ist.
Der Reinhold Bosch ist in Zürich geboren, hat die deutsche Literatur und Geschichte studiert und hat ein Semester in Berlin verbracht. Nachher hat er das Lehramt gemacht und ist an die Bezirksschule Seengen berufen worden. Er war aber auch schon immer an der Archäologie interessiert und ist zum Zeitpunkt der Grabung auf der Halbinsel Risi 36 Jahre alt gewesen.
Der Grund, warum wir Reinhold Bosch seinen Nachlass bei uns haben, ist nicht nur, dass er halt archäologisch tätig war im Kanton Aargau, sondern er war auch dann der erste Kantonsarchäologe vom Kanton Aargau und überhaupt von der Deutschschweiz. Also Reinhold Bosch hat sich ja vor allem dann nach dem Ersten Weltkrieg angefangen mit der Geschichte vom Seetal befassen. Aufgrund eben von der Theorien auch vom Ferdinand Keller, dem eher frühesten, oder dem ersten Archäologen, der festgestellt hat, dass es überhaupt Pfahlbauten gibt und der die Theorien aufgestellt hat, dass man Häuser im Wasser gebaut hat. Aufgrund von dieser ganzen Forschung schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat der Bosch gefunden, dass auch am unteren Ende des Halwilersee müsste die eigentliche Pfahlbausiedlung geben. Seine Ausgrabungen sind verfolgt worden, auch von Exponenten von der Archäologie, also vom Landesmuseum begleitet worden, von diversen anderen Forschern.
Das war vor fast 100 Jahren. Der Reinhold Bosch ist erst 20 Jahre nach der Grabung am Halwilersee Kantonsarchäolog geworden. Und die Archäologie in der Schweiz war vor 100 Jahren auch anders geregelt wie heute. Heute dürfen wir ja nicht mehr, wie der Posthalter Hauri, einfach mal los, um irgendwo Löcher in den Boden graben.
Es hat ja noch keine Kantonsarchäologie gegeben, wo Kulturgüter und betreut haben. Und das ist sehr typisch in dieser Zeit, in den 20er Jahren vom 20. Jahrhundert. Da bildet sich überall so historische Vereinigungen oder historische Gesellschaften, wo sich eben mit der Ortsgeschichte oder mit der Geschichte von einem Tal oder von einer Region befassen.
Wie eben die Schweizerische Gesellschaft für Urgeschichte oder die Gesellschaft für vaterländische Altertümer, wo wir ja schon davon gehört haben.
Und Reinhold Bosch hat das eben genau auch gemacht. Mhm. Zusammen mit anderen Liebhabern sozusagen aus der Region haben sie sich zusammen da zur historischen Vereinigung Seetal. Und so ist er dann eigentlich auch zu seinen Ausgrabungen gekommen. Ja. Also er hat sich eh schon darum bemüht und dann mit der historischen Vereinigung im Rücken, die ihn unterstützt hat, hat er dann auch.
Also das sind alles Privatpersonen gewesen, die sich einfach zusammengetan haben?
Ja,
es ist dann haben die dürfen graben.
Es ist also man hat dann schon die Einwilligung vom Eigentümer, vom Grundeigentümer gebraucht.
Im Fall von der Risi ist die Eigentümerin die Gräfin von Halwil gewesen, wo in Stockholm gelebt hat.
Und was ist dann mit dem Fund passiert? Weil heute dürfen wir ja die Funde nicht mehr einfach behalten, wenn man es ausgrabt.
Genau, heute ist der Normalfall, wenn man etwas findet, gehört das dem Kanton und dann wird das auch von der Kantonsarchäologie übernommen und betreut. Anfang des 20. Jahrhunderts war es noch häufig so, dass das Landesmuseum auch einen Teil der Funde übernommen hat. Und einen Teil hat man auch können in der Gemeinde behalten oder bei den Vereinigungen dürfen behalten. Man hat dann den Auftrag aber gehabt, um die Funde auszustellen, um die dem Publikum zugänglich zu machen. Und so ist es auch eigentlich mit dem Funde von der Vereinigung vom Seetal passiert. Sie sind an verschiedenen Orten gezeigt worden. Unter anderem hat dann auch die Gemeinde Singen ein Schulzimmer zur Verfügung gestellt, damit man können, die Funde aus den Grabungen von Reinhold Bosch zu zeigen.
So hat also eine weitere Grabung unter der Leitung von Reinhold Bosch angefangen. In seinen Tagebüchern, die jetzt da als Teil des Nachlasses im Archiv sind, hat er alles akribisch festgehalten.
Und dann ein Teil, wo wir uns schon ein bisschen intensiver darum gekümmert haben, sind seine Tagebücher und seine Notizhefter, die haben wir alle digitalisieren lassen, damit sie nicht weiter zerstört werden. Bei jedem Anfassen von Papier nehmen wir natürlich unseren Handschweiß mit. Und es gibt dann so die speckigen Seiten. Und auch durchs Öffnen werden natürlich Buchrücken immer beansprucht. Und was Reinhold Bosch viel gemacht hat, ist halt auch noch so Zeitungsausschnitt, wo seine Grabungen oder seine Untersuchungen betroffen haben, beigelegt hat oder Fotos eingeklebt. Und durch das sind die Bücher dann wirklich auch so ein bisschen, die Buchrücken ein bisschen beansprucht. Ja. Also, genau, sie brechen auch, wenn man sie zu fest benutzt oder zu häufig. Und die haben wir zu eins gescannt und auf die Seite gelegt, archivgerecht verpackt.
Ah, und kann man eigentlich gar nicht mehr annehmen.
Ja, genau. Also ja. Man sollte eigentlich nicht mehr an das Original hergehen, außer für einen ganz besonderen Zweck. So.
Die Tagebücher enthalten nicht nur wertvolle wissenschaftliche Informationen. Sie erlauben uns auch, den täglichen Frust und die besonderen Momente von dieser Grabung auch noch fast 100 Jahre später mitzuerleben. Wir haben schon einen Auszug gehört aus dem Tagebuch und werden in dieser Form immer wieder vom Reinhold Bosch hören. Für meine Recherchearbeit habe ich auch mit der Digitalisat von diesen Tagebüchern geschafft. Habe also noch keins wirklich in der Hand gehabt. Bis jetzt.
Also hast du schon mal so ein Ding gesehen? So ein Heft? So ein Tagebuch?
Nein.
Also ich zeige dir eins. Ausnahmsweise.
Super. Sie läuft zum Drehgestell und nimmt eine Kartonschachtel runter, wo wir zusammen am Tisch aufmachen. Es ist voller weisser Papiermappe und in jeder Mappe hat es ein Notizbuch.
Das sind jetzt schon die Älteren mit dem schwarzen Einband. Und dann hat er jetzt hier zum Beispiel schon Zeichnungen von Silex-Artefakten, Briefe eingelegt. Das ist dann noch schwierig zum
Es ist schon etwas Besonderes, die Tagebücher in die Hand zu nehmen. Und?
Aber es hilft jetzt, weil, also eben, ich habe jetzt nur die Scans gesehen, genau. Um ein bisschen verstehen,
wie es aussieht.
Ja, genau. Ja.
Ausgerüstet mit seinem Notizbuch und mit den Werkzeugen, die sie dank der Finanzierung von der Historischen Vereinigung Singen haben können kaufen, macht sich der Reinhold Bosch mit weiteren Mitgliedern der Vereinigung an die Arbeit. In der Riesi wird ein grosser Schacht ausgraben und füllt sich gerade mit Wasser. Der Wasserstand ist in diesem Jahr zwar tief, aber die menschlichen Spuren, also die Keramikscherben und die fragmentierten Tierknochen, sind erst auf einer Tiefe von 1,5 Meter vorhanden. Das heisst immer noch unter dem Grundwasserspiegel. Die Ausgräber holen eine handbetriebene Pumpe auf den Platz, um das Wasser aus dem Schacht auszupumpen. Das Ziel der Ausgrabung ist, die ungefähre Gründungszeit der Siedlung zu bestimmen. Was da dabei sicher hilft, sind die vielen Keramikscherben, die in der Riesi vorkommen. So Fragmente von Kochtöpfen und Trinkgefäßen können einen guten Anhaltspunkt zum Alter geben. Auch in der Urgeschichte hat es Mode gegeben und die sieht man an der Keramik sehr gut. Formen und Verzierungen haben sich schnell verändert und sind auch regional unterschiedlich gewesen. Das heisst, man kann Keramik teilweise sehr genau um ein bestimmtes Gebiet und einer bestimmten Zeit zuordnen. Und in der Riesi hat es wirklich viele Keramikscherben. Am zweiten Grabungstag schon etwa 60 Stück. Trotz dieser grossen Menge ist der Bosch in seinem Tagebuch aber vorsichtig.
Die Technik der bis jetzt gefundenen Keramikfragmente scheint mir eine bessere zu sein als bei den Stückchen der Pfahlbaute Erlen Hölzli. Auch die Ornamentik ist eine schönere und vor allem reichere. Sie könnten fast bronzezeitlich sein.
Der Grund für die Vorsicht ist, dass am Halwilersee bis zu dem Zeitpunkt nur Siedlungen aus der Jungsteinzeit, auch Neolithikum genannt, bekannt sind. Da gehört auch das Erlenhölzli dazu. Für die Forscher wäre es darum besonders spannend, eine Siedlung aus der Bronzezeit zu finden, weil die Bronzezeit nach dem Neolithikum kommt. Es wäre also ein Beweis dafür, dass Menschen über mehrere Epochen am Halwilersee gelebt haben. Auch die vielen Tierknochen können einen Anhaltspunkt zum Alter geben. Ein Experte in Zürich schaut darum Knochen an und meldet, dass sie vom Rind, vom Schwein und vom Hirsch stammen. Aber er findet auch etwas Ungewöhnliches, ein paar Knochenstücke von einem Ross. Der Bosch notiert dazu:
Die Keramik gibt nun auch die einzigen Anhaltspunkte, wenigstens vorläufig, zur zeitlichen Bestimmung dieser eigenartigen Siedlung. Nach dem fachmännischen Urteil der Herren Professor Tatarinow und Dr. Violier weisen sie bestimmt in das Ende der Bronzezeit. Auch die Pferdereste zeugen dafür, da sie in der neolithischen Zeit höchst selten vorkommen.
Die Grabung läuft weiter. Etwa nach einer Woche wird die kleine Pumpe mit einer grösseren ersetzt, die extra aus Lenzburg auf die Halbinsel geschafft wird. Sie ist immer noch handbetrieben, aber immerhin effizienter. Jetzt geht es noch etwa eine Stunde, um einen Schacht von 2 auf 3 auf 1,5 Meter auszupumpen. Das Wasser ist dabei etwa 10 Grad warm. Der Ausgräber fällt langsam etwas auf. In jedem Loch, das sie graben, stossen sie bei einer Tiefe von 1,5 Meter auf eine regelmäßige Steinschicht.
Die Herausbeförderung dieser Steine ist eine sehr mühsame Arbeit.
Und so geht es weiter. Schacht ausgraben, auspumpen, die Steine überall, wo alle aus dem kalten Schlamm entfernt werden müssen, um weitergraben. Abgesehen von ganz wenigen kostbaren Funden, wie eine kleine Schmuckperle, ein Spinnwirtle und ein paar Haselnussschalen, findet es ausser der Steinschicht kaum etwas, ausser kübelweise Keramik und Tierknochen. Und das über Wochen. Die kleine Schmuckperle wird dem Dr. Violier zum Begutachten geschickt. Er meldet, dass es eine Perle aus Glas ist, wie es häufig in Pfahlbauten in der Bronzezeit vorkommt. Auch das also ein Hinweis aufs Alter der Siedlung. Sie arbeiten weiter, in schönem Wetter und auch im Regen.
Die Ausgrabungen, die an die Arbeiter keine kleinen Anforderungen stellten, mussten wegen der unbeständigen Witterung oft unterbrochen werden. Den härtesten Kampf hatte man mit dem eindringenden Wasser zu bestehen. Es brauchte trotz der guten Pumpe oft über 2 Stunden, bis ein Schacht von 2 bis 4 Männern ausgepumpt war. Dabei war der gegenwärtig hohe Wasserstand des Halwilersees auch nicht von Vorteil.
Der Reinhold Bosch notiert jedes Detail in seinem Notizbuch. Er skizziert Scherben, dokumentiert die Lage der verschiedenen Schächte und der Löcher der Bohrungen, die der Posthalter Hauri gemacht hat. In gewissen Bereichen kommen sie vorwärts. Sie können zum Beispiel die Grösse der Siedlung erahnen.
Es konnte mit aller Bestimmtheit festgestellt werden, dass der Steinbelag, den wir im ersten Schacht fanden, sich über die ganze Ansiedlung hinweg ausbreitet.
Weil nämlich der Posthalter Hauri und sein Sohn, der auch am Mithelfen ist, ein Loch ausserhalb der Steinschicht aufmachen und dort gar keine menschliche Spuren drin findet.
Nach über 50 Sondierbohrungen hatten wir ein ziemlich deutliches Bild der Ausdehnung dieser Siedlung. Sie stellt etwa ein Rechteck dar, dessen Längsachse ca. 75 Meter misst und sich ziemlich genau mit der Nord-Süd-Richtung deckt. Während die Breite etwa 55 Meter ausmacht, so dass die ganze Siedlung ein Ausmaß von über 4000 Quadratmetern hatte.
Die Steinschicht führt auch zu einer anderen Erkenntnis. Die Ausgräber stellen fest, dass die Steine auf dem Boden der Siedlung gelegen sind. Das heisst, die Siedlung ist nie auf Pfähl im Wasser gestanden, sondern von Anfang an auf mehr oder weniger festem Boden. Der Bosch redet darum von einer Moorbaute. Heute sind die wissenschaftlichen Begriffe dafür Seeufersiedlung oder Feuchtbodensiedlung. Die Siedlung ist wegen dem steigenden Wasserspiegel immer mehr versunken und Steine sind irgendwann von den Menschen in der Siedlung angebracht worden, um den nassen, weichen Boden etwas fester zu machen. Aber irgendwann hat auch das nicht mehr genützt und die Siedlung ist verlassen worden, weil sie einfach nicht mehr bewohnbar war. Das erklärt auch, warum grössere Funde fehlen. Die Menschen, die die Siedlung bewohnt haben, hatten genug Zeit, alles in Ruhe zu packen und mitzunehmen, sodass zum grössten Teil nur der Abfall übrig geblieben ist, in Form von verbrochener Keramik und Splitter von Tierknochen. Seit den ersten Bohrversuchen vom Posthalter Hauri sind jetzt 8 Wochen vergangen. Es sind immer noch sehr wenig Funde gemacht worden, ausser eben die fast endlose Menge Keramikscherben und Tierknochen und ab und zu Pflanzenreste wie Haselnussschalen oder verkohltes Getreide. Sonst nichts, was man in einer Siedlung erwarten würde. Kein Werkzeug aus Stein, kein Metallgegenstand, schon gar kein Hinweis auf Häuser. Der Reinhold Bosch, der in seinem Grabungstagebuch sonst meistens sachlich bleibt, schreibt am 17. Mai 1923 frustriert:
Wie die Hütten ausgesehen haben, darüber kann absolut nichts gesagt werden, indem noch nirgends auch nur die geringsten Holzreste über der Steinschicht zum Vorschein kamen.
Dann, nach 10 Wochen Grabung, gibt es endlich einen Durchbruch. In einem neu geöffneten Schacht liegen 2 Eichenbalken. Sie liegen auf einem grossen Stein im rechten Winkel zueinander im Blockverband, also mit Werkzeug bearbeitet. Mit anderen Worten, da ist eine Ecke von einem Haus. Jetzt kommt alles zusammen. Dank der Keramik, die der Bosch ja schöner und feiner findet als die aus der Steinzeit, der Glasperle, die in Seeufersiedlungen aus der Bronzezeit oft vorkommt, und der Rossknochen, die auch auf etwas Jüngeres hinweisen als die Steinzeit, haben die Archäologen schon einen starken Verdacht gehabt, dass sie da eine bronzezeitliche Siedlung entdeckt haben. Der Ecke bestätigt jetzt die Bronzezeit, weil diese Bauweise schon bei bronzezeitlichen Häusern in Deutschland gefunden worden ist. Der Archäologe Professor Tatarinov, wo die Mitglieder der Historischen Vereinigung Seengen ganz am Anfang schon bei ihrem Vorhaben unterstützt hat, kommt jetzt nochmal vorbei.
Tatarinov hält nach den Keramikbefunden die Siedlung für spätbronzezeitlich. Er hält dafür, dass wir bei weiterem Sondieren auf Bronze stoßen müssen und rät uns, ein Gesuch an die SUG zu stellen für eine Subvention von 150 Franken.
Ermutigt durch die Resultate berichtet der Bosch in der NZZ, dass die Siedlung unzweifelhaft aus dem Ende der Bronzezeit stammt. Das heisst konkret, dass sie irgendwann zwischen 1000 und 800 vor Christus bewohnt war. Bronzezeit ist ein moderner Begriff für die Zeit in Mitteleuropa zwischen etwa 2200 und 800 vor Christus. Es war in ganz Europa eine Zeit von Technik, von neuen religiösen Praktiken und von Vernetzung. Bronze ist das neue Material in der Bronzezeit, darum heisst es auch so, und es wird gebraucht für Schmuck, für Waffen und Werkzeuge. Aber man schafft natürlich immer noch auch mit anderem Material wie Stein, Holz, Knochen, Ton, Kupfer, Geweih, Glas, Bernstein, Wolle und Flachs. Es sind nicht nur die Seeufer bewohnt, die Menschen leben überall, in den Tälern und auf den Hügeln. Handelswege gehen vom Baltikum bis zum Mittelmeer und die Bevölkerung ist jung und innovativ. Die Leute sind unterwegs, zu Fuß, mit Boot auf Flüsse und Seen, mit Wegen auf Handelswege und tauschen nicht nur Güter aus, sondern auch neue Ideen. In dieser vernetzten, grossen Welt haben sich irgendwann um das Jahr 1000 vor Christus auf der Halbinsel Risi am Halwilersee Menschen niedergelassen. Wie genau die Siedlung gegründet worden ist und woher die Menschen gekommen sind, die dort gelebt haben, können wir nicht mehr mit Sicherheit wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sie aus der näheren Umgebung gekommen sind. Der Reinhold Bosch und seine Kollegen aus der historischen Vereinigung Seengen haben also ihr erstes Ziel erreicht, indem sie die ungefähre Gründungszeit der Siedlung können bestimmen konnten. Sie wissen, dass sie auf etwas Wichtiges gestossen sind, müssen jetzt aber zuerst mal weitergraben. Jetzt haben sie erst die Ecke gefunden und wissen nicht, wie viel von dem Haus noch im Boden liegt. Die bisherigen Funde können aber schon einiges über das Leben in der Bronzezeit erzählen. Was genau? Hören wir das nächste Mal. Risi, die Entdeckung der Aargauer Pfahlbauten, ist eine Podcast-Serie von der Kantonsarchäologie Aargau, geschrieben und produziert von mir, der Kylie Röker, in Zusammenarbeit mit der Manuela Weber. In dieser Folge war Eva Oliveira zu Gast gewesen. Nochmal ganz herzlichen Dank. Die Stimme von Reinhold Bosch ist von Mario Fuchs gesprochen worden. Wenn ihr das Tagebuch möchtet anschauen möchtet, das der Reinhold Bosch über die Grabung in der Risi geführt hat, könnt ihr das bis im April 2022 im Naturama Aarau sehen. Es ist gerade Teil der Ausstellung «Wie viel Urzeit steckt in dir?». Und wenn ihr noch mehr über den Podcast möchtet wissen, findet ihr auf ag.ch/podcast-risi weitere Informationen dazu.